Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kann man auf Religion verzichten? Ja, meint der französische Philosoph und Atheist André Comte-Sponville. Nicht aber auf Kommunion, Bekenntnis und Liebe. Auch Atheisten hätten spirituelle Bedürfnisse, denn alle Menschen seien endliche für das unendliche offene Wesen. Was ist eine Spiritualität ohne Gott? Woran glaubt ein Atheist? Heidi Kronenberg hat André Comte-Sponville in Paris besucht.
André Comte-Sponville empfängt mich in seiner Pariser Wohnung, ganz in der Nähe der Gare de Lyon, des grandiosen Bahnhofs aus der Belle Époque, im sechsten Stock eines Wohnhauses aus der Jahrhundertwende. Der französische Philosoph bittet mich in einen kleinen Salon. Wenig Bücher, dafür auffallend viele Bilder, gemalt von Sylvie Thibert, seiner Gattin. Düstere Porträts, die die grotesken, hässlichen Züge der Menschen hervorheben, in altmeisterlichem Stil gemalt, an Goya oder den Expressionisten Otto Dix erinnernd. Man muss diese Porträts nur lange genug betrachten, dann verlieren sie das Satirische, kommentiert André Comte-Sponville die Gemälde seiner Frau. Dann zeigt sich in der Schwäche dieser Menschen auch der Mut, so zu sein, wie man eben ist. So sein, wie man ist. Für den 58-jährigen Moralphilosophen kann das nur, wer schonungslos über seine Überzeugungen und Sehnsüchte nachdenkt, auch über die Sehnsucht nach Gott. André Comte-Sponville lehrte bis 1998 an der Sorbonne. Seither ist er freier Schriftsteller, der mit leicht lesbaren Büchern weite Kreise erreicht. Ob er nun ein kleines Brevier der Tugenden und Werte schreibt oder ein Buch über die Moralität bzw. Amoralität des Kapitalismus oder eben eine Schrift über Spiritualität ohne Gott. Atheist ist nicht gleich Atheist. Was für eine sind Sie, wollte ich von André Comte-Sponville zu Beginn unseres Gesprächs wissen. Schon seine erste Antwort zeugt von seiner Lust aufs philosophische Definieren und Debattieren.
Moi, j'ai coutume de me définir en disant que je suis un athée non dogmatique et fidèle. Alors, expliquons peut-être chacun de ces trois mots. Pourquoi athée? Ben, c'est le plus simple, parce que je ne crois pas en Dieu. Pourquoi athée non dogmatique? Ben, athée non dogmatique parce que je reconnais évidemment que mon athéisme n'est pas un savoir.
Ich pflege mich als undogmatischen und bekennenden Atheisten zu bezeichnen. Warum Atheist? Nun, das ist das Einfachste, weil ich nicht an Gott glaube. Warum ein undogmatischer Atheist? Weil ich selbstverständlich anerkenne, dass mein Atheismus kein Wissen ist, sondern ein Glaube. Wer behauptet, er wisse, dass Gott nicht existiere, ist nicht in erster Linie ein Atheist, sondern ein Dummkopf. Genauso ist einer ein Dummkopf, der behauptet, er wisse, dass Gott existiere. Auch er nimmt fälschlicherweise seinen Glauben für Wissen.
Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais que Dieu existe », c'est un imbécile qui sottement prend sa foi pour un savoir. Pourquoi maintenant athée non dogmatique et fidèle?
Und warum bin ich ein bekennender Atheist? Weil ich auch als Atheist mit all meinen Fasern verbunden bleibe, mit den kulturellen und spirituellen Werten, die in unserer Zivilisation aus den drei großen monotheistischen Religionen hervorgegangen sind. Zu diesen Werten bekenne ich mich. Also heißt Bekenntnis für mich, verbunden bleiben mit den Werten, die wir vermittelt bekamen und auch weitergeben sollen.
À ces valeurs que nous avons reçues et que donc nous avons à charge de transmettre.
André Comte-Sponville steht klar zu seinem Atheismus, aber eben auch zu seiner christlichen Sozialisation. Dem Christentum verdanke er die kulturelle und moralische Prägung, und darum will er auch nicht dagegen kämpfen. Dazu eine Passage aus seinem Buch L'esprit de l'athéisme, Introduction à une spiritualité sans Dieu, auf Deutsch »Woran glaubt ein Atheist?« Spiritualität ohne Gott.
Gegen die Religion kämpfen? Nein, das wäre der falsche Gegner. Besser für die Toleranz, für die Trennung zwischen Kirche und Staat, für die Freiheit des Glaubens und des Unglaubens. Den Geist kann niemand für sich allein in Anspruch nehmen, die Freiheit auch nicht. Ich wurde christlich erzogen und bin darob weder verbittert noch böse, im Gegenteil. Dieser Religion, also auch dieser Kirche, in meinem Fall der katholischen, verdanke ich einen Großteil dessen, was ich bin oder zu sein versuche. Meine Moral hat sich seit der Zeit, da ich noch gläubig war, kaum verändert. Mein Empfinden auch nicht. Selbst mein Atheismus ist vom Glauben meiner Kindheit und Jugend geprägt. Warum sollte ich mich dessen schämen? Es gibt ja gute Gründe dafür. Es ist meine oder, besser gesagt, unsere Geschichte. Was wäre das Abendland ohne das Christentum? Was wäre die Welt ohne Götter? Atheismus heißt nicht Gedächtnisverlust. Der Glaube gehört zur Menschheit, der Unglaube auch. Und keins von beiden ist allein ausreichend.
André Comte-Sponville plädiert sozusagen für den freien und toleranten Wettbewerb der Ideen über die Existenz bzw. Nicht-Existenz Gottes. In seinem Buch «L'esprit de l'athéisme» seziert er die angebliche Schwäche der Gottesbeweise und präsentiert seine Argumente, die ihn dazu bringen, nicht an Gott zu glauben. Er argumentiert etwa mit der Mangelhaftigkeit des Menschen. Die Vorstellung, Gott habe etwas so Mittelmäßiges wie den Menschen erschaffen, kommt ihm nicht plausibel vor. Dann natürlich mit dem Übermaß des Bösen und Schrecklichen in der Welt. André Comte-Sponville.
Je m'étonne d'un Dieu qui est assez puissant pour créer l'univers à partir de rien.
Mich erstaunt ein Gott, der aus dem Nichts ein Universum schöpft, der fähig ist, die Menschheit zu erschaffen und der Menschen vom Tod auferwecken kann, der aber offenbar nicht die Kraft oder den Willen aufbringt, ein Erdbeben oder einen Tsunami oder den Holocaust aufzuhalten. Das ist nicht kohärent. Wie gehe ich als Atheist mit dem Bösen um? Für mich ist das Böse kein metaphysisches, sondern ein moralisches und politisches Problem, das man nicht interpretieren, sondern bekämpfen muss.
Altbekannte atheistische Argumente, wird man sagen. Was hingegen verblüfft, André Comte-Sponville sagt offen, eigentlich wäre es ihm lieber, Gott existierte. Aber exakt dieser drängende Wunsch mache ihn zum Ungläubigen. André Comte-Sponville zu diesem Paradox.
C'est vrai que c'est un paradoxe. Et beaucoup de gens me disent, mais si tu préférerais que Dieu existe, tu n'as qu'à y croire.
Es stimmt, das ist ein Paradox. Und viele Leute sagen mir, wenn es dir doch lieber wäre, dass Gott existiert, dann glaub doch einfach an ihn. Nein, eben gerade nicht. Denn die Vorstellung von Gott stimmt zu sehr mit meinen, mit unseren tiefsten Wünschen überein. Und was wünschen wir uns sehnlichst? Erstens, nicht sterben zu müssen, beziehungsweise zu auferstehen. Zweitens, all unsere lieben Verstorbenen wiederzusehen. Und drittens, wohl am stärksten, geliebt zu werden.
Trois et peut-être surtout être aimé. Or, que nous dit la religion, spécialement chrétienne, elle nous dit un qu'on ne meurt pas ou pas complètement ou qu'on va ressusciter, deux que nous retrouverons en conséquence les êtres chers.
Und was sagt uns die Religion, speziell das Christentum? Erstens, wir werden auferstehen. Zweitens, wir werden alle lieben Menschen, die wir verloren haben, wiederfinden. Und drittens, wir sind schon jetzt unendlich geliebt. Was wollen wir mehr? Aber eben, eine Idee, die so gänzlich mit meinen tiefsten Wünschen übereinstimmt, verdächtige ich, dass sie erfunden wurde, um diese zu befriedigen. Sigmund Freud nannte einen Glauben, aufgebaut auf unseren Wünschen, eine Illusion. Sich Illusionen machen heißt, etwas für wahr halten, weil man es sich dermaßen stark wünscht.
Se faire des illusions, comme on dit, c'est croire que quelque chose est vrai, parce qu'on le désire très très fort.
So scharf André Comte-Sponville mit dem Glauben ins Gericht geht, so konziliant gibt er sich im Umgang mit Gläubigen. Im Unterschied zu anderen Atheisten wie etwa Richard Dawkins oder Michel Onfray sieht er im Glauben nichts Schädliches oder Gefährliches. Er will, wie bereits erwähnt, die Religion nicht bekämpfen. Vehement distanziert er sich daher von jeglichem Kreuzzugsgedanken.
Je n'aime pas les croisades. Ce genre de guerre menée au nom du bien, ça me révulse toujours.
Kreuzzüge, Kriege im Namen des Guten widerstreben mir zutiefst. Kommt dazu, dass ein Kreuzzug gegen die Religion heute völlig widersinnig ist. Denn in unseren Breitengraden ist die Religion keine Gefahr, kein Feind.
Dans nos pays, la religion n'est pas du tout un danger, ni même un ennemi. Je vois bien en France. Sur la plupart des questions, l'Église catholique a des positions que je trouve tout à fait
So stimme ich etwa in Sachen Menschenrechte mit der katholischen Kirche weitgehend überein. Differenzen habe ich mit ihr in Fragen der Sexualmoral und der Sterbehilfe. Atheisten nun, welche die Religion an sich bekämpfen, wissen nicht zu unterscheiden zwischen fanatischen und dogmatischen Gläubigen auf der einen Seite und den Millionen offenen, toleranten und demokratischen Christen, Juden und Muslimen auf der anderen. Ich habe Angst, dass eine Strategie, die Moderate und Fanatiker in die gleiche Ecke stellt, letztlich den Fundamentalisten in die Hände spielt.
Et puis ces millions de chrétiens ou de musulmans ou de juifs ouverts, tolérants, démocrates, évidemment, ça revient à renvoyer tous les croyants du côté des fanatiques.
Für André Comte-Sponville verläuft die Grenze nicht zwischen Gläubigen und Ungläubigen, sondern zwischen dogmatisch fixierten Menschen und Freidenkenden. Diese fordert er auf, eine Allianz gegen Fundamentalismen jeder Couleur einzugehen. Und der Atheist Comte-Sponville reicht offenen Christen die Hand, indem er sich auf seine Weise auf die Figur Jesu einlässt, auf die menschlichen Grundwerte, die der Mann aus Nazareth vorgelebt habe.
Ich glaube nicht an Wunder und könnte darauf verzichten, ebenso wie viele Christen, weil Wunder nicht das Entscheidende im Neuen Testament sind. Jesus ist kein Fakir oder Magier. Die Liebe ist der Kern seiner Botschaft. Nicht die Wunder. Deshalb finde ich sein Leben, wie es erzählt wird, so berührend und erhellend. Das Neugeborene im Stall, das Kind, das verfolgt wird, der Jugendliche, der erst mit den Gelehrten, dann mit den Händlern im Tempel streitet, der Vorrang der Liebe, daran hängt das ganze Gesetz und die Propheten, dass der Sabbat um des Menschen willen gemacht sei, und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Die Hin- oder Vorwegnahme des Laizismus, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Der Sinn für das universell Menschliche, was ihr nicht getan habt, einem unter diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Die Bergpredigt, selig sind die Sanftmütigen, selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, selig sind die Friedfertigen. Die Einsamkeit, auf dem Ölberg etwa, der Mut, die Erniedrigung, die Kreuzigung, das muss einen doch berühren. Sagen wir, ich habe mir eine Art inneren Christus zurechtgezimmert, der mich begleitet oder leitet. Dass er sich für Gott hielt, kann ich nicht glauben. Sein Leben und seine Botschaft bewegen mich deshalb nicht weniger. Aber die Geschichte endet für mich in Golgatha, als Jesus, den Psalmisten zitierend, am Kreuz aufschreit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier ist er wahrhaftig unser Bruder, weil er unsere Not, unsere Angst, unser Leiden, unsere Einsamkeit und unsere Verzweiflung teilt.
Die Bergpredigt, die Einsamkeit auf dem Ölberg, der Mut, die Erniedrigung, die Kreuzigung. Das muss einen doch berühren, schreibt André Comte-Sponville, und er lässt sich berühren vom Menschen Jesus, von dessen 33 Lebensjahren, nicht aber vom Ostergeschehen. An die Adresse gläubiger Christen gerichtet sagt er: Ich fühle mich von euch nur durch 3 Tage getrennt, durch das traditionelle Osterwochenende von Karfreitag bis Ostersonntag. Und das ist für den französischen Philosophen die Essenz von Jesu Botschaft.
Spinoza résumait le message du Christ, qu'il appelait l'esprit du Christ, en 2 mots, la justice et la charité.
Spinoza fasste Christi Botschaft, er sprach vom Geist Christi, in 2 Wörtern zusammen, Gerechtigkeit und Nächstenliebe. Und in der Tat sind dies die 2 wichtigsten ethisch-moralischen Werte des Evangeliums. Und ob man nun an Gott glaubt oder nicht, jedermann kann empfänglich sein für die Kraft dieser Botschaft. Man muss nicht an Gott glauben, um zu wissen, dass Gerechtigkeit besser ist als Ungerechtigkeit und um zu spüren, dass die Liebe der größte Wert ist.
Und darum glaubt André Comte-Sponville auch nicht, dass die Säkularisierung zu einem Traditionsabbruch dieser Werte führen muss. Trotzdem, Wie können diese in Zukunft tradiert werden, wenn das Christentum, wenn alle Religionen verschwinden sollten? Der Philosoph gibt sich unbesorgt.
Les croyants ne vont quand même pas dire à leurs enfants, il faut aimer ton prochain parce que Dieu existe. Ça n'a rien à voir.
Gläubige Menschen lehren doch ihre Kinder nicht, du musst deinen Nächsten lieben, weil es Gott gibt. Das hat doch miteinander nichts zu tun. In Diskussionen mit religiösen Menschen sage ich oft, angenommen, ihr würdet euren Glauben verlieren, und das kann vorkommen. Was sagt ihr dann euren Kindern und Großkindern? Doch sicher dies, hört, ich glaube nicht mehr an Gott, aber dies ändert nichts an den moralisch-ethischen Werten, die ich euch vermittelt habe. Ich zähle darauf, dass ihr diesen treu bleibt.
Wenn André Gonsponville auch auf Gottes Glauben und Kirche verzichtet, redet er keineswegs dem Isolationismus und Nihilismus das Wort. Ganz im Gegenteil. Der Atheist scheut sich nicht, den Begriff des Christentums für Gemeinschaft und Abendmahl in seine atheistische Spiritualität einzubauen, die Kommunion.
Aucune société ne peut se passer de communion, c'est-à-dire d'un certain nombre de valeurs communes que l'on partage.
Keine Gesellschaft kann auf Kommunion verzichten, das heißt auf das Bekennen gemeinsamer Werte. Wenn sie die Gerechtigkeit lieben, wenn diese für sie, wie für mich, einen Wert darstellt, stärkt dies die Gerechtigkeit. Das Gleiche gilt für Werte wie Liebe und Freiheit. Darum spreche ich von Kommunion, von Verbundensein im Geist.
Ça renforce encore l'importance de cette valeur-là. Pareil pour l'amour, pareil pour la liberté. Et c'est pourquoi on parle de la communion des esprits.
Es ist eine Kommunion ohne Riten, ohne Symbole, wie André Gonsponville betont. Eine organisierte Spiritualität brauche es immer weniger, ist er überzeugt. Die Gesellschaft werde zunehmend säkular, laizistisch. Verzicht auf Riten und auf Symbole, aber nicht Verzicht auf Spiritualität. Nur weil er Atheist sei, wolle er doch seine Seele nicht kastrieren, formuliert André Gonsponville drastisch und sagt, Spiritualität ist unsere Art, das Universum oder das Absolute zu beherrschen, die wiederum uns beherrschen. Wir sind endliche, für das Unendliche offene Wesen. Diese Offenheit mache den Geist des Menschen aus, sei der Kern seiner Spiritualität. Ob man an Gott glaube oder nicht, mit dem Unendlichen, der Ewigkeit, dem Absoluten sei jeder und jede konfrontiert.
Notre vie spirituelle, c'est notre rapport fini à l'infini, notre rapport temporel à l'éternité, notre rapport relatif, évidemment relatif, à l'absolu. Voilà, on n'a pas besoin de croire en Dieu pour habiter l'infini, pour habiter l'éternité, pour habiter l'absolu.
Unser spirituelles Leben ist unsere endliche Beziehung zum Unendlichen, unsere zeitlich begrenzte Erfahrung der Ewigkeit, unsere Relativität im Verhältnis zum Absoluten. Man muss aber nicht an Gott glauben, um die Unendlichkeit, die Ewigkeit, das Absolute zu bewohnen.
Doch wie erlebt der Atheist seine Spiritualität? André Gonsponville machte als junger Mann eine mystische Erfahrung, die er in seinem Buch »Woran glaubt ein Atheist?« als Schlüsselerlebnis beschreibt.
Eine mystische Erfahrung. Ich war 25 oder 26 Jahre alt. Ich hatte meine erste Stelle als Philosophielehrer am Gymnasium einer ganz kleinen Stadt nahe der belgischen Grenze, die inmitten von Feldern an einem Kanal und in der Nähe eines Waldes lag. An diesem Abend spazierte ich, wie so oft, nach dem Essen mit ein paar Freunden durch den von uns allen geliebten Wald. Es war dunkel. Das Lachen verstummte nach und nach, auch die Gespräche versiegten. Es blieben Freundschaft, Vertrauen, die geteilte Gegenwart, der Friede dieser Nacht und des Ganzen. Ich dachte an nichts, ich schaute, ich lauschte. Das schwarze Unterholz rundherum, die verblüffende Leuchtkraft des Himmels, das geräuschvolle Schweigen des Waldes, das Knacken der Äste, die Laute der Tiere, das dumpfere Geräusch unserer Schritte, das alles machte die Stille nur noch hörbarer. Und plötzlich, was? Nichts. Alles. Kein Diskurs, kein Sinn, keine Fragen, nur ein Erstaunen, eine Gewissheit, ein Glück, das unendlich zu sein schien, ein Frieden, der ewig zu sein schien. Der Sternenhimmel über mir, unermesslich, unergründlich, strahlend, und in mir nur dieser Himmel, dessen Teil ich war, in mir nur das Schweigen, das Licht, wie ein Beben des Glücks, wie eine Freude ohne Subjekt, außer ihr selbst und ohne Objekt, es war einfach alles. Nichts anderes war in mir in dieser dunklen Nacht als die leuchtende Gegenwart des Ganzen. Friede, unermesslicher Friede, Einfachheit, Gelassenheit, Heiterkeit. Einen Augenblick der Wahrheit, gerade genug, um und nun aus Erfahrung zu wissen, dass sie ewig ist.
C'est un sentiment tout d'un coup d'un état modifié de conscience. Mais modifié en quoi? Ben modifié par un certain nombre de suspensions ou de mise entre parenthèses.
Es ist ein plötzliches Gefühl einer Bewusstseinsveränderung, ein verändertes Bewusstsein, weil Grundfragen des Lebens aufgehoben oder ausgeschaltet sind. Nicht etwa, weil sie gelöst wären, sondern weil sie sich aufgelöst haben. Zum Beispiel die Auflösung des Mangels. Gewöhnlich rennen wir im Leben doch immer hinter etwas her. Geld, Einfluss, Zeit, Liebe. Und plötzlich fehlt einem nichts mehr. Die Auflösung des Mangels nenne ich Fülle. Dann die Auflösung der Offensichtlichkeit, der Selbstverständlichkeit.
Dans cette forêt, dans cette nuit étoilée, que le monde soit là, ça m'a paru à la fois complètement surprenant.
Damals, in jenem Wald, unter jenen Sternen, war nichts mehr selbstverständlich. Dass die Welt existiert, war für mich plötzlich überraschend, völlig unerklärlich. Aufgelöst, aufgehoben war auch die Zeit, ebenso die Sprache. Meist trennen uns Worte von der Realität. Dort hatten Worte auf einmal keine Bedeutung mehr. Da war nur noch Schweigen, Gegenwart, Ewigkeit. Alles erfüllte mich mit Freude und darum liebte ich alles.
Là, tout d'un coup, il n'y avait plus de mots, il n'y avait que le réel. C'est ce que j'appelle le silence. Là, tout d'un coup, il n'y avait plus que le présent. Et je me réjouissais de tout, et donc j'aimais tout.
Kommt einem das nicht bekannt vor? Sind das nicht exakt jene Erfahrungen, von denen uns christliche Mystiker berichten? Nein, nicht ganz. André Comte-Sponville will es differenziert haben.
Il y a une grande différence à mon sens, que même s'il y a des traits communs, qui sont effectivement les expériences que j'évoquais de simplicité, de plénitude, de sérénité, principalement dans le fait que les spiritualités religieuses sont des spiritualités de la rencontre.
Aus meiner Sicht gibt es große Unterschiede, wenn es auch Gemeinsamkeiten gibt, wie die Erfahrung von Fülle und Einfachheit, von Schweigen und Gelassenheit etwa. Aber christliche Spiritualität ist eine Spiritualität der Begegnung mit einem Gegenüber, das die Liebe verkörpert. Ich aber habe bei meinem mystischen Erlebnis im Wald überhaupt nicht das Gefühl gehabt, geliebt zu sein. Im Gegenteil. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich es nicht mehr nötig, geliebt zu werden. Wie tat das gut? Wie war das entlastend? Und darum, wie gesagt, liebte ich alles. Gläubige, monotheistische Mystiker suchen die Ekstase, wollen aus sich heraustreten, um den großen Andern, Gott, zu begegnen. Ich aber habe damals ein Versinken in mich selbst erlebt, um zu entdecken, dass ich Teil des Ganzen bin.
Entrer en soi pour découvrir qu'on est dans le tout, non pas une rencontre avec le grand autre, mais plutôt une fusion avec le tout même.
Und heute hat André Comte-Sponville noch vergleichbare Erlebnisse? Überraschen wird da der Philosoph und Professor plötzlich zum Vater und Großvater.
Que nous sommes éternels au présent, ici et maintenant éternels. Alors, je ne l'ai vécu que très rarement avec le degré d'intensité que j'évoquais. Mais je le vis très souvent dans la relativité de la vie quotidienne.
Dass wir ewig sind, hier und heute ewig sind, habe ich in dieser Intensität selten mehr erlebt. Aber ansatzweise fühle und erfahre ich auch heute noch, dass wir, wie Spinoza sagte, ewige Wesen sind, und zwar im Diesseits, nicht im Jenseits. Doch die Gelassenheit, die Angstfreiheit, die ich damals als junger Mann bei diesem mystischen Erlebnis im Wald verspürte, ist mir später, als ich Kinder hatte, abhanden gekommen. Als Vater war ich ständig etwas in Sorge um die Kinder, heute um die Großkinder. Die Realität des Alltags holte mich ein und separierte mich vom großen Gefühl des Ewigen und Absoluten.
Mais quand on a des enfants, on a forcément peur, c'est aussi bête que ça. C'est que quand on a des enfants, ça ne marche pas. Simplement, effectivement, quand on a des enfants, on est en quelque sorte séparé de l'absolu, séparé de l'éternité, séparé du présent, par les angoisses inévitables qui portent pour nous sur leur avenir.
Doch die Ewigkeit lässt den Atheisten und Philosophen nicht los. Noch einmal holt weit aus, verteidigt seine Spiritualität ohne Gott, mit Leidenschaft kämpft für sein Verständnis der Ewigkeit und attackiert die Vorstellung eines ewigen Lebens im Paradies.
Alors qu'est-ce que c'est que l'éternité?
Nun, was ist Ewigkeit? Die meisten Menschen glauben, Ewigkeit sei die unendliche Zeit. Aber wenn dem so wäre, wie langweilig. Dann hätte ja Woody Allen recht mit seinem Aphorismus. Die Ewigkeit ist lang, besonders gegen das Ende hin.
L'éternité c'est long, surtout vers la fin. Oui, parce que y a pas de fin. Autrement dit, si l'éternité c'était un temps infini, le paradis qu'on nous annonce serait une espèce d'enfer. Vous imaginez?
Wenn die Ewigkeit eine unendliche Zeit wäre, dann wäre das Paradies, das man uns verspricht, eine Art Hölle. Überlegen Sie sich, Sie würden 10 Milliarden Jahre leben und hätten damit nicht mal einen Viertel des Anfangs hinter sich gebracht. Das wäre wie ein langweiliger, verregneter Sonntag, der kein Ende nehmen will.
Et on pourrait au fond que s'y ennuyer. Mais bien sûr, l'éternité, ça n'est pas ça. Non, le paradis, explique traditionnellement les théologiens et les métaphysiciens, ça n'est pas un temps infini, c'est l'absence de temps.
Nein, die Ewigkeit ist was anderes. Die großen Theologen und Metaphysiker sagen es ja. Ewigkeit ist nicht unendliche Zeit, sondern die Abwesenheit von Zeit. Augustin schrieb, die Ewigkeit ist eine Gegenwart, die Gegenwart bleibt. Und Wittgenstein sagte, wenn wir unter Ewigkeit nicht immerwährende Zeit verstehen, sondern Zeitlosigkeit, dann gehört das ewige Leben jenen, die in der Gegenwart leben. Kurz, wer im Herzen der Gegenwart lebt, wer Vergangenheit und Zukunft als ausgeschaltet erlebt, der ist im Herzen der Ewigkeit. Neben der Ewigkeit in der Gegenwart gibt es auch die immerwährende Gegenwart der Wahrheit.
Présent du vrai, si nous prenons notre rencontre de ce matin, nous sommes ensemble au présent, évidemment, puisque là c'est la seule dimension qui soit accessible.
Nehmen wir unser Gespräch. Gegenwärtig sitzen wir zusammen, morgen nicht mehr. Morgen wird unsere Begegnung Vergangenheit sein. Aber auch morgen wird es noch wahr sein, dass wir zusammen waren und zusammen sprachen. Auch in 10 Jahren noch, auch in 100, wenn wir beide nicht mehr leben. Auch in 10 Milliarden Jahren, wenn wahrscheinlich die Sonne schon seit 5 Milliarden Jahren erloschen sein wird und damit jegliches Leben auf Erden. Kurz, wie Spinoza sagte, Wahrheit hat keine Dauer. Jede Wahrheit ist außerhalb der Zeit. Endet nie, ist ewig.
Bref, comme disait Spinoza, une vérité ne dure pas, toute vérité est éternelle.
Ewigkeit. André Gonsponville, der bekennende Atheist, findet in ihr auf seine Weise Heimat. Doch wie geht mit Leid und Tod um? Gläubige Menschen finden Trost in Gott. Tiefer als Gottes Hand kann ich nicht fallen, sagt etwa die deutsche Ex-Bischöfin Margot Käßmann. Und André Gonsponville, was hält ihn vor dem Nichts? Was tröstet ihn in Lebenskrisen?
Il n'y a pas de consolation, effectivement, pour l'athée, au sens où si vous perdez un enfant, vous n'allez pas vous dire, je le retrouverai après la mort.
Es gibt für mich als Atheisten keinen Trost. Verliere ich ein Kind, habe ich nicht die Hoffnung oder den Glauben, dieses nach dem Tod wiederzusehen. Der Ausspruch von Margot Käßmann, tiefer als Gottes Hand kann ich nicht fallen, erinnert mich aber an Sigmund Freud, der in einem Brief an den Schriftsteller Romain Rolland schreibt, ich kann nicht aus der Welt herausfallen. Das ist für mich ein sehr schöner Satz. Ich kann nicht aus der Wirklichkeit herausfallen, nicht aus der Wahrheit, nicht aus der Welt. Das ist für mich eine beruhigende, besänftigende Idee. Zwar schützt sie mich nicht vor Unheil und Schrecken, aber sie hilft mir, mit der Zerbrechlichkeit des Lebens etwas gelassener umzugehen.
Là encore, mais l'idée qu'on ne puisse pas tomber en dehors du monde, pour moi, c'est une idée apaisante, qui ne protège pas contre l'horreur quand l'horreur est là, mais qui aide à habiter un peu plus sereinement la fragilité de vivre.
Der Philosoph und Atheist André Comte-Sponville im Gespräch mit Heidi Kronenberg. Sprecher waren Robert Schmid und Hans-Stefan Rüfenacht. Die Zitate waren aus André Comte-Sponvilles Buch »Woran glaubt ein Atheist? Spiritualität ohne Gott«, erschienen bei Diogenes.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.